Weihnachten duftet nach Zimt, Vanille und Ernährungswissenschaft. Kann man Zimtsterne leichter machen, Vanillekipferl smarter und Butterplätzchen so upgraden, dass sie länger satt machen? Zwischen Kindheitserinnerungen, Omas Rezeptbuch und dem Backlabor. Gibt es wirklich gesunde Weihnachtsplätzchen? Ihr hört es bei Iss. Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.
Achim, du weißt ja, backe Kuchen. Du magst ja Kekse und Plätzchen auch so gern wie ich. Hast du auch schon welche gebacken?
Ich habe tatsächlich schon gebacken. Man riecht es auch noch ein bisschen hier. Ne? Wir produzieren ja auch immer in unseren Gefilden und die Küche ist nicht weit weg. Ich sag mal so, wenn man einmal in Omas Backbuch abgetaucht ist, kommt man da entweder völlig verschneit und an der Mehlwolke oder mit drei Blechen Vanillekipferl wieder raus. Ich habe mich für Letzteres entschieden. Also Vanillekipferl habe ich schon gemacht.
Ja. Das wundert mich null. Das sind auch eine meiner Lieblingsplätzchen, würde ich mal sagen. Und mein Opa, der war ja Konditor und der hat daheim immer brutal aufgefahren. Also drum nehmen wir auch Achims Rezepte, weil ich glaube, mein Opa würde sonst runterschimpfen und sagen, das sind meine Rezepte und die werden bei uns auch nicht anders gebacken. Der hat da aufgefahren mit 18 Sorten. Ich weiß nicht, wer das heute noch macht, aber der ist da voll aufgegangen und wir als Kinder fanden das natürlich super cool. Ne? Es gab alles. Es gab wirklich von, oh Gott, diese, ich weiß gar nicht, Schachbretter, dann gab es Butterplätzle, dann gab es Zimtsterne, Vanillekipferl, Kokosmakronen, alles. Und das ist halt schon super lecker und das ist irgendwie so eine Kindheitserinnerung auch. Backen macht irgendwie einfach glücklich.
Das stimmt. Also ich bin letztes Jahr, ist mir von Oma Loni das Backbuch, ein altes Backbuch wieder in die Hände gefallen, so ein handgeschriebenes. Und ich habe mir vorgenommen, die Rezepte mal zu entziffern, weil das noch, also es ist wirklich ganz schwer zu lesen.
Es ist noch so ein Altdeutsch. Mhm, genau. Von meinem Opa auch. Das ist ganz lustig. Er hat so Bücher und so ein Altdeutsch. Das ist ganz
schwierig.
Ja, cool.
Also,
ja.
Und die Mühe habe ich mir im vergangenen Jahr gemacht und habe dann versucht, die klassischen Rezepte so herzunehmen und die dann, sagen wir mal, zu optimieren, in Anführungszeichen. Mhm. Ne? Und habe die versucht, gesünder zu machen, also dass sie ein sattmachender sind. Ja. Wie weit kann man den Zucker reduzieren, dass sie trotzdem noch gut schmecken? Was kann man für Zuckeraustauschstoffe gegebenenfalls nehmen?
Ja, da bin ich
nehmen,
super, ne? Also gespannt.
Nitrit und so, oder Birkenzucker. Und das habe ich dann ausprobiert. Und das erzähle ich euch jetzt heute nochmal und dir. Und du hast dir vorgenommen, dass du das Ganze dann nochmal optimierst und zu den jeweiligen Plätzchen dann immer sagst, wie man sie noch leckerer macht.
Ja, oder so optimale Tipps und Tricks bedeutet, weil viele schimpfen ja und sagen, oh Gott, Zimtsterne oder Vanillekipferl und es klappt nicht. Und da gebe ich einfach so 2, 3 Tipps. Aber es wird super spannend und in der Weihnachtszeit, glaube ich, auch nicht wegzudenken. Und es wird einfach luftig, lecker, super.
Und, ja, und optimiert.
Und
also
optimiert.
Sozusagen,
ich bin
gesundheitsoptimiert. Und weil viele sich ja auch immer die Frage stellen, naja, wie viel Zucker kann ich da jetzt wirklich reduzieren? Kann ich ganz weglassen? Wir haben das jetzt heute mal so, wir treiben es sowohl inhaltlich als auch geschmacklich auf den Höhepunkt.
Jetzt gibt's eine extra Portion Ernährungswissen von Achim.
Aber Achim, sag mal, wir reden ja heute über fittere Weihnachtsbäckerei. So kann ich das, glaube ich, ein bisschen sagen. Und du hast ja angekündigt, du hättest deinen Klassiker komplett zerlegt und neu zusammengesetzt. Weil so einfach ist es ja nicht.
Ja, also in der Adventszeit gibt's ja jede Menge leckere Kekse, also Vanillekipferl, Butterkekse, Brownies und Co. Der Nachteil, die meisten Rezepte sind halt ja voll mit Zucker, ne, Fett natürlich, Butter und natürlich auch reichlich Kalorien. Und deshalb habe ich mir im vergangenen Jahr gedacht, so die hauseigene Weihnachtsbäckerei, die kremple ich jetzt nochmal so ein bisschen um, als ich versuche quasi die Klassiker meiner Oma fitter, gesünder, sattmachender, kalorienschonender, aber trotzdem lecker zu gestalten. Und deshalb greifen wir die jetzt nochmal auf und du gibst deinen Senf dazu im wahrsten Sinne des Wortes. Und sagst, wie man die geschmacklich nochmal auf den Höchststand bringen kann.
Ja, und das ist schon gefährlich, weil wenn Achims Familie sagt, schmeckt wirklich gut, ist es schon so eine Art, würde ich mal sagen, TÜV-Siegel. Ich habe mir die da wirklich mal geschnappt und ja, lass uns einfach mal durchgehen, würde ich sagen, von maximal klassisch und maximal gesund zu maximal lecker und mit Sternenniveau. Mehr Weihnachtsbäckerei geht einfach quasi nicht mehr.
Ja, also wie viel gesund vertragen Butterplätzchen, Zimtsterne, Vanillekipferl und Co., ohne dass der Genuss auf der Strecke bleibt, also Genuss ohne Gewissensbisse sozusagen. Vor 2 Jahren habe ich versucht, mal vegan zu backen. Auch das ging irgendwie ganz gut. Jetzt im letzten Jahr habe ich einfach versucht, versucht, die Rezepte zu optimieren, dass sie einfach, sagen wir mal, gesünder, figurfreundlicher werden. Und auch so in der Verkostung hier im Familienkreis kamen die eigentlich so ganz gut an. Mhm. Aber das beste Rezept ist immer noch jenes, nachdem in der eigenen Kindheit gebacken wurde. Das kennst du vielleicht, ne? Ja. Also das ganz klassische Rezept. Da kommt natürlich so nichts ran, wenn man das auch gelernt hat. Das hat ja auch so ein bisschen was mit der Ernährungsprägung zu tun. Mhm. Ne? Man muss ja als Kind oder wenn man anfängt und kommt so in diese orale Phase, dass man selber was in sich reinstopft in den Mund, dann isst man bis zu 20 Mal, das kann ich auch noch immer wieder sagen, weil ich es echt spannend finde, ein Lebensmittel und dann wird es abgespeichert ein Leben lang als besonders gut, bekömmlich, wohlschmeckend und ungefährlich. Mhm. Na, und das ist der Grund, warum ich auch immer so sage, oh, Weihnachten und dass man dann nach Möglichkeit, da versuchen ja viele immer genau das zu backen oder zuzubereiten, wie es früher so war. Und selten trifft man dann den Geschmack der Familie. Es ist immer irgendwas, du kannst es noch so gut machen. Ja. Es ist irgendwas immer dran, wo man sagt, oh, schmeckt doch anders. Und das kann nur so marginal irgendwie eine Zutat sein, die man zu viel, zu wenig da rein hat. Und schon merkt unser Geschmacksspeicher, merkt das und ach, Vorsicht, da ist was anders. Und deshalb würde ich immer empfehlen, wir haben jetzt hier sozusagen, machen wir das, dass wir sagen, wir nehmen die Klassiker irgendwie her und versuchen die einfach zu optimieren.
Ja.
Aber ansonsten würde ich empfehlen, macht zu Weihnachten nicht die Klassiker aus der Familie. Ihr könnt nur scheitern, sondern probiert was Neues, möglichst mit allen Geschmäckern oder backt auch mal andere Plätzchen oder so. Aber wenn ihr versucht, den Stollen von Oma zu toppen, geschmacklich oder so, da kann man eigentlich nur da ist irgendwas drin, zu viel Orangeat oder was weiß ich was, dass man dann eigentlich immer nur scheitern kann, weil es da direkt mit verglichen wird. Ja,
das ist ein guter Tipp.
Ja, deshalb hier unser Augenmerk heute. Wir nehmen die Urrezepte und versuchen die quasi zu optimieren, aber ich würde jetzt nicht vergleichen mit den Rezepten, mit den Urrezepten eurer Großeltern, eurer Eltern oder als aus der Familie.
Ja, das ist doch ein guter Start, würde ich meinen. Aber sag mal, wie bist du vorgegangen? Ich kenne das ja von mir auch in der Küche, wenn ich irgendwas neu kreiere oder mache. Aber ich bin da wirklich gespannt, weil beim Backen ist es immer sowas, das sind ja manche Teile essentiell, da komme ich später dann nochmal dazu. Aber hast du einfach wild ersetzt oder bist du da wirklich mit System rangegangen und hast gesagt, ja, so muss es sein?
Na, also mir fiel wirklich dieses alte Backbuch wieder in das alte Rezeptbuch da in die Finger und ich habe mir die Mühe gemacht und habe dann wirklich das einfach versucht zu entziffern. Mhm. Und heißt Kochen und Backen gibt's nur noch im Antiquariat und so. Das ist ein Riesenriemen. Ich habe das auch mitgebracht.
Es sieht mega cool aus.
Die Grundlage habe ich mir so genommen und dann einfach Trial and Error. Ich habe dann einfach versucht, quasi in der Versuchsküche unter quasi Pseudo-Laborbedingungen diese alten Plätzchen zu optimieren. Ja, das war so meine Herangehensweise. Und ich habe da auch Spaß dran, dass man einfach mal ausprobiert. Aber es ist eigentlich gar nicht so schwer, wie man irgendwie denkt.
Kurze Werbepause. Jetzt geht's weiter.
Achim, ich würde sagen, wir starten jetzt mal und wir starten mit dem Vanillekipferl.
Ja.
Da hast du ja wirklich auch so ein bisschen einen emotionalen Bezug dazu, würde ich meinen.
Ja, Vanillekipferl ist bei uns in der ganzen Familie. Mein Vater liebt die, ich liebe die, Verena hat die geliebt, meine Frau. Und alle hier lieben irgendwie so Vanillekipferl. Meine Mutter ist jetzt nicht so irgendwie so ein Plätzchen-Fan. Da bleiben die auch ganz gern mal liegen. Ich habe auch schon Plätzchen gefunden, die irgendwann versteckelt worden sind, so bei meinen und meine Eltern im Haus und dann findest du die Jahre später irgendwo auf dem Dachboden, weil man die in der Keksdose oder so
vergessen hat.
Ja. Aber Vanillekipferl ist tatsächlich bei uns ein sehr beliebtes Plätzchen. Und da habe ich schon versucht, rein aus Eigeninteresse und Selbstschutz, die so ein bisschen mehr in Richtung Low Carb zu modifizieren. Und wie weit es eigentlich geht, dass man da den Zucker austauschen kann oder dass man den möglichst reduzieren kann. Also das Vanillekipferl-Urrezept sind circa 80 Stück und Mehl, Eigelb, Puderzucker, Vanilleschote, eine echte.
Ja, das ist wichtig.
Päckchen Vanillezucker, dann haben wir ein bisschen Salz, gemahlene Mandeln, Butter, ein bisschen Mehl zum Ausrollen und das war's eigentlich schon.
Naja.
Und dann bin ich rangegangen.
Jetzt kommt die optimierte Variante.
Und habe die optimiert, mhm, also Variante Low Carb Kipferl, mhm, ohne den Haushaltszucker, ohne Mehl und ich habe die versucht einfach mal glutenfrei zu machen.
Okay.
Dann haben wir pro Kipferl nur so 1 Gramm Kohlenhydrate, beim klassischen Kipferl sind so 12 Gramm. Und ich habe in erster Linie habe ich das Mehl ersetzt durch Mandelmehl.
Mhm. Also einfach mehr dann, weil das kommt ja eh schon mit rein?
Ja, ich habe also komplett, 100 Gramm Mandeln haben wir da.
Ach so.
Ne? Also bei dem Originalrezept, genau, haben wir normales Mehl.
Ah, ja.
Also ein Typ 405.
Mhm. Ah ja.
Mhm. Und dann haben wir gemahlene Mandeln. Aber ich habe das komplett mal mit Mandelmehl gemacht. Mhm. Die Butter habe ich durch eine Weidebutter ersetzt, weil die einfach ein besseres Fettsäuremuster hat. Also versuche das ein bisschen zu modifizieren. Mhm. Und den Zucker habe ich durch Birkenzucker und Erythrit ersetzt.
Okay, ah, das ist spannend.
So, und dann bin ich da deutlich besser gefahren. Also man kann das so tatsächlich machen.
Warum genau hast du Mandelmehl genommen, die Weidebutter und den Birkenzucker? Also warum hast du dich dafür entschieden?
Also ich habe ja schon gesagt, die Butter, oder ich versuche immer eine Weidebutter zu nehmen, oder eine Butter, die mit Rapsöl ist noch zusätzlich, weil die einfach ein besseres Fettsäuremuster hat. Ne? Das, mhm, haben wir ja in unserer Folge auch schon ausgiebig, genau, erklärt. Und die Kühe, die fressen dann einfach mehr Gräser, Wildgräser und Blumen und so weiter. Und das hat einen positiven Effekt auf das Fettsäuremuster. Mhm. Und deshalb habe ich mich dafür die Weidebutter entschieden. Einfach, um da was gesundheitlich zu optimieren. Okay. Dann habe ich einmal mit Erythrit und dann mit Birkenzucker, das ist der sogenannte Xylit, gebacken und habe dazu 100% den Zucker ausgetauscht. Mhm. Und Erythrit ist bei mir eigentlich so, wenn es um Zuckeralternativen geht, ist es für mich eigentlich so der König, gehört zur Gruppe der Zuckeralkohole, wird als Zusatzstoff mit einer E-Nummer gekennzeichnet. Ich bin also grundsätzlich kein Fan von E-Nummern, ne? Muss ich nur einmal dazu sagen. Mhm. Er gilt jedoch als gesundheitlich weitgehend unbedenklich, oder zumindest steht er in einem besseren Verhältnis, wenn es jetzt ums Thema Figur und Energieaufnahme geht, als wenn man jetzt den normalen Haushaltszucker nehmen würde. Kann beim übermäßigen Verzehr, wenn man also zu viel davon isst, das liest man ja oft auf so Kaugummis und so weiter, dass er abführend wirken kann oder zu Blähungen und Durchfällen führen kann. Im Gegensatz zu anderen Zuckeralkoholen wird Erythrit allerdings zu über 90% im Dünndarm aufgenommen und größtenteils unverändert wieder ausgeschieden über den Urin. Und daher verursacht es deutlich seltener Magen-Darm-Beschwerden, mhm, als jetzt andere Zuckeralkohole. Dann kann man da vielleicht noch sagen, wichtig, es gibt keine belastbaren Humanstudien, die zeigen, dass Erythrit bei regelmäßigem Konsum des Mikrobiom relevant schädigt oder den Insulinstoffwechsel negativ beeinflusst. Also gibt es eine oft zitierte Insulinspitzenhypothese. Das hat sich wissenschaftlich derzeit noch nicht erhärtet. Das heißt, dass also diese Zuckeraustauscharten oder Süßungsmittel einen enormen Insulinanstieg verursachen würden. Erythrit kann ein ganz kluger Austauschstoff sein, wenn man da Energie sparen will. Kann man mal ausprobieren. Die Süßkraft liegt übrigens so bei 70% im Vergleich zu Zucker. Das heißt, man muss die Zuckermenge da ein bisschen anpassen, dass man auf die 100% von deren von Haushaltszucker kommt. Mhm. Ne? Also 70%. Der Birkenzucker, also das Xylit, ne? Man denkt ja oft, ach, das ist Birkenzucker, der ist so rein natürlich. Das ist er tatsächlich nicht. Gehört auch zur Gruppe der Zuckeralkohole. Xylit ist zahnfreundlich und wirkt nachweislich Karies reduzierend. Das finde ich wahnsinnig spannend. Mhm. Also der normale Haushaltszucker fördert ja eher Karies und bei dem Birkenzucker Xylit hemmt es das Wachstum von bestimmten Bakterien, die Karies fördernd sind. Wird industriell hergestellt, also nicht aus Birkensaft, sondern aus Holzresten oder Maiskolben, die dann über so einen mehrstufigen chemischen Prozess, man nennt das Hydrolyse, dann auch wieder verarbeitet werden. Also mit Natürlichkeit hat es jetzt nicht mehr so viel zu tun. Aber es hat auch die typischen Zucker-Alkohol-Nebenwirkungen. Das heißt, bei empfindlichen Personen kann es tatsächlich zu Blähung und zu Durchfall kommen, wenn man da zu viel von isst. Geschmack, die Süßkraft ähnlich wie Zucker, hat aber so ein leicht kühlenden Effekt im Mund. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht kennt, ne? Wenn man so Zuckeralkohole, dann wirkt das fast wie so ein bisschen minzähnlich, ne? Dass das so kühlend wirkt. Der Kaloriengehalt rund 40% weniger als bei Haushaltszucker. Also 24 Kilokalorien pro 10 Gramm. Das ist also schon eine deutliche Menge. Und deshalb kann man ruhig mal probieren, quasi mit Anpassung der Süßkraft, dass man mal mit den beiden versucht zu backen. Und das ist echt gelungen und deshalb habe ich das so probiert. Das Mandelmehl habe ich genommen, weil ich deutlich weniger, ich habe ja versucht, Low-Carb-Plätzchen zu machen. Ich habe viel weniger Kohlenhydrate, also Mandelmehl hat rund 90% weniger verwertbare Kohlenhydrate als das Weizenmehl. Und dadurch komme ich halt quasi mit dem Kohlenhydratgehalt und mit der Insulinstimulation da echt gut hin. Es ist blutzuckerfreundlich, dann ist es außerdem glutenfrei, wo viele ja auch ein Problem oder eine Sensibilität mit haben. Also es ist von Natur aus glutenfrei, also ideal bei Zöliakie oder bei einer Glutensensibilität. Das ist eigentlich, und hat einen hohen Ballaststoffgehalt, also gut fürs Mikrobiom. Das sind eigentlich so die Gründe, warum ich das gemacht habe. Aber in allererster Linie, um einfach quasi runterzukommen mit dem Kohlenhydratgehalt.
Ja, aber spätestens seit dieser Winterblues-Folge, die wir gemacht haben, also man muss sich auch mal gönnen können, haben wir so schön gesagt. Und das finde ich auch so schön. Machen wir weiter mit den Zimtsternen. Zimtsterne sind für viele so, oh je, Endgegner, super süß. Und die sehen auch schön in der Dose aus und schmecken. Für mich sind die Stars unter allen. Jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst.
Ja, in alten Chroniken der Stadt Nürnberg ist nachzulesen, dass in früheren Zeiten die Zimtsterne ebenso zum traditionellen Weihnachtsgebäck der Lebkuchenstadt gehörten, wie die Lebkuchen selbst übrigens.
Ehrlich? Also,
ja, das finde ich ganz interessant.
Das wusste ich nicht.
Der Grund liegt vielleicht darin, dass fränkische Handelshäuser neben anderen Gewürzen auch den begehrten und teuren Zimt mit in die Heimat brachten, während in anderen Gegenden war der noch relativ unbekannt und war einfach schlicht zu teuer.
Ah, die Franken aber wieder.
Die Franken. Ne?
Die haben es wieder mal gerissen.
Die haben es gerissen. Und in dem Urrezept sind echt wenig Zutaten.
Okay.
Aber spannend, die haben ja auch so eine besondere Konsistenz, die Zimtsterne. Das sind ungeschälte Mandeln. Mhm. Dann haben wir Eiweiß, eine Prise Salz, Puderzucker, einen Schuss Zitronensaft und gemahlenen Zimt. Und das war es eigentlich schon für die Zimtsterne. Das ist jetzt wirklich nicht so viel.
Und wie hast du das jetzt, also deine Low-Kalorien-Variante, wenn ich das so schön sagen darf?
Also ich habe Low-Calorie-Zimtsterne gemacht, ohne Zucker, Gluten, Fructose. Also Zimtsternteig besteht ja ohnehin aus gemahlenen Mandeln, also weniger Kohlenhydrate, aber mehr Kalorien in Summe. Und ich habe versucht, die Zimtsterne maximal kalorienarm zu kriegen. Also ich habe 300 Gramm Puderzucker ersetzt durch 400 Gramm Erythrit. Bei dem Erythrit muss man dann etwas mehr dazu geben, weil es ja eine geringere Süßkraft hat. Und ich habe bei dem Zimt habe ich den Cassia ersetzt durch den Ceylon-Zimt.
Ah, ja.
Und das ist ganz entscheidend, weil wenn man eine große Zimtmenge hat, Zimt enthält Kumarin und der Ceylon-Zimt enthält eben deutlich weniger als der chinesische Zimt, also es ist nicht so leberbelastend. Und dann hat Zimt auch eine positive Wirkung auf die Insulinstimulation. Das heißt, ich brauche in Summe weniger Insulin, um die Kohlenhydrate sozusagen zu verwerten. Und je weniger Insulin ausgeschüttet wird, umso höher ist parallel die Fettverbrennung. Umso weniger Heißhunger kriegen wir dann im Anschluss wieder. Deshalb ist Zimt eigentlich grundsätzlich gut, eine Prise. Also nicht übertreiben. Und ich würde auf jeden Fall immer ersetzen durch den Ceylon-Zimt oder darauf achten, dass ich Ceylon-Zimt erwische und keinen chinesischen oder Cassia.
Das ist wirklich interessant, das hatte ich vorher nie mehr geachtet. Also du kaufst irgendwo Zimt und denkst, liest gar nicht. Also mir ging das so, ich habe einfach Zimt gekauft. Oft steht es auch nur auf der Rückseite. Es steht Zimt vorne drauf und da steht gar nicht, woher oder wie oder was. Und das ist wirklich spannend. Macht es mal zu Hause und schaut eure Packung an. Also das passiert ganz vielen, glaube ich, dass man da wirklich gar nicht drüber nachdenkt, was er da kauft. Ne?
Ja. Also ich finde auch, bei ganz vielen Lebensmitteln passt sich der Handel relativ schnell an.
Mhm.
Also wenn du an Tomaten denkst, die sonnengereiften sind gesünder, die Mini-Tomaten. Du findest ganz oft Dosentomaten, die jetzt wirklich aus sonnengereiften Mini-Tomaten gemacht sind. Und auch viele Eigenmarken berücksichtigen das, dass das wirklich gesünder ist und auch Sinn macht. Bei dem Zimt ist es echt, man muss wirklich suchen, dass man einen guten Ceylon-Zimt erwischt. Das wundert mich echt.
Ja, das wundert mich auch. Drum, ich habe mir da noch nie so Gedanken drüber gemacht. Und macht euch da auch keine Sorgen, wenn das Päckchen Zimt ein bisschen teurer ist, weil es reicht ja auch wirklich lange. Es ist genauso wie bei Zimtstangen, das ist, glaube ich, der falsche Weg zu sparen. Also du setzt den Zimt, jetzt habe ich, das haben wir auf jeden Fall gehört, wieso. Und auch wieder beim Zucker. Das ist ja gleich wie bei den Vanillekipferl. Macht es da jetzt einen Unterschied? Also warum ersetzt du gerade da auch diesen Zucker?
Weil also weil es geht. Weil es geht. Also es ist, man kann es auch wirklich vom Energiegehalt, es ist natürlich deutlich spürbar, dass die Kalorien einfach runtergehen. Und es schmeckt ähnlich, wenn man die Erythritmenge anpasst. Also wenn ich da quasi diese, ja, statt 300 Gramm Puderzucker 400 Gramm Erythrit. Wird halt ein bisschen krümeliger, als der klassische Puderzucker. Aber man kann es tatsächlich machen.
Bei Zimtsterne, das ist ja auch bei vielen so, oh Gott, das ist der Endgegner, die mache ich nicht, die kaufe ich lieber. Das ist, aber eigentlich, wenn du da so zwei, drei Geheimnisse hast, also beim Eiweiß ist es ganz wichtig, schlag's an, das ist so mein Geheimnis. Das ist eigentlich auch immer, weil ganz viele sagen, oh je, das wird nicht steif oder es wird zu viel oder zu wenig. Schlag's mit ein bisschen Salz an und danach gibst du nach und nach den Puderzucker oder das Erythrit in dem Fall.
Es ist praktisch kalorienfrei. Ja, ne? Also super. Das ist eigentlich der Punkt. Cool. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Also ein großer Vorteil ist eben von dem Erythrit, das hat etwa 0,2 Kilokalorien pro 10 Gramm. Mhm. Also es ist praktisch Kilokalorien frei.
Ja, das so.
Und das macht natürlich wesentlich was aus.
Ja, völlig. Bei der Menge auf jeden Fall, weil du kannst auf die Süße bei dem Zimtstern auch nicht verzichten, weil sonst macht es ja auch gar keinen Sinn. Also meine zwei, drei Tipps für Zimtsterne, dass sie wirklich nicht zum Endgegner werden, das ist gar nicht so schwer. Bedeutet, das Geheimnis liegt wirklich im Eiweiß. Also erstens, nimm gute Zutaten. Bedeutet, auch beim Ei ist es ganz wichtig. Dann die Eier nicht zu kalt. Also Zimmertemperatur ist für ein Ei immer perfekt, ja. Wenn man sich mal überlegt, eigentlich werden Eier nicht im Kühlschrank gelagert. Wenn du die kaufst, die sind immer im normalen Regal sortiert. Ja? Das muss man sich mal zurückrufen. Und die Leute, die immer ihre Eier im Kühlschrank
stellen. Also bei den Eiern aufs Tierwohl achten auch.
Ja, auf jeden Fall. Das Ei wird angeschlagen mit ein bisschen Salz. Und wenn das anfängt, steif zu werden, so ganz leicht, fängst du an, Puderzucker, normalen Zucker oder deinen Erythrit, wie du das meinst, einrieseln zu lassen. Das ist ganz wichtig, damit sich das auch wirklich im ganzen Eiweiß auflöst und das muss auch so lang geschlagen werden, bis du keine Körnung mehr spürst. Das ist der Tipp und das Geheimnis von jedem guten Baiser oder von geschlagenem Eiweiß. Geduld, Geduld, Geduld. Das dauert am längsten, würde ich sagen. Okay. Aber das ist egal, was du nimmst, das funktioniert mit allem. Und was ganz wichtig ist, ist der Teig, ja, der sollte nicht klebrig sein und nicht trocken. Das ist so das Mittelding, wenn der keine Stacheln mehr zieht. Man kennt das ja, wenn man den formt und dann klebt noch so die Hälfte an der Hand, dann ist er zu feucht. Ja, dann noch ein bisschen Mehl dazu oder Mandelmehl. Ich mag tatsächlich auch Haselnuss ganz gern. Könnt ihr mal probieren, gibt mehr Geschmack. Aber viele sind auch allergisch auf Haselnüsse, also da bitte aufpassen. Und dann habe ich noch einen kleinen Trick, wo man sagt, okay, das nervt, dieses Aufstechen und es klebt und das ist nicht richtig. Dann gibt einfach den Teig zwischen zwei du kannst so einen Gefrierbeutel einfach nehmen, dann macht ihr den in den Tiefkühler und dann nehmt ihr den raus und stecht den so halb gefroren aus. Dann habt ihr perfekte Sterne, wo die Zacken auch perfekt sind.
Dann
musst du es nicht so antrocknen lassen und dann am Schluss geht wieder ein Zacken weg. Ich bin ja so ein Optiker, wo ich mir denke, oh Gott, mich nervt das immer, wenn ein Zacke fehlt. Dann funktioniert das echt. Dann
Frierst du den ganzen Teig?
Also dann, du rollst den aus.
Wie geht den denn ins Gefrierfach?
Ja, du machst in deinen Gefrierbeutel zwischen rein und dann, weißt du, als Ballen schon und dann rollst du das auf dem Gefrierbeutel mit dem Nudelholz aus, in die Dicke, wo du möchtest. Zimtsterne dürfen schon eine Dicke haben, nicht zu dünn, weil die müssen saftig sein. Und dann in den Gefrierfach und dann lässt du es kurz anfrieren, das ist dir überlassen und das dauert auch. Und dann nimmst du raus, stichst sie aus und dann sind sie perfekt in jeder Form und die zacken nicht aus und hast die schönsten Zimtsterne.
Das sind die Geheimtipps.
Ja, das ist so ein kleiner
Tipp. Wie ein Stern auf Stern aussieht und eine Schnuppe.
Ja, das macht ja am Geschmack nixen. Das war jetzt nur so ein kleiner.
Du bist quasi eine Köchin, deren die Sterne nicht Schnuppe sind.
Ja, das stimmt. Das hast du so schön gesagt. Für mich ist es einfach wichtig, dass es ästhetisch ist. Aber jetzt bin ich gespannt, weil darf ja in keiner Butterdose fehlen. Jetzt kommen wir noch. Butterdose, Plätzchendose, weil es ist ja ein Mürbteig. Ganz viele wissen das
also
gar nicht.
Also nicht so Türstopper, sondern und das Urrezept ist ganz simpel. Also ich kann die wirklich auch nochmal mit reinschreiben und in die Shownotes und genau wie die Urrezepte waren. War einfach Mehl, Puderzucker, eine Prise Salz. Damals aber schon Ingwerpulver.
Das finde ich spannend.
Dann eine Prise gemahlenen Nelken, ein Teelöffel Zimt, Kokosraspeln.
Ach nee.
Ja. Also das fand ich auch echt spannend, weil also Kokosraspeln damals muss ja auch echt was Besonderes gewesen sein.
Ja, völlig.
Das sind ja auch jetzt schon ein paar Jahre her. Dann ein paar Tropfen Backaroma, Vanille, Buttergeschmack war da mit drin. Ja. Ein Ei, Eigelb, klassisch Butter. Und zur Verzierung kandierte Kirschen und gehackte Nüsse.
Also es hört sich jetzt eher so nach einem Rezept von mir an, wo ich dann wieder Ingwer oder irgendwas rein. Das finde ich jetzt ganz spannend. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet.
Ja, das war das Urrezept.
Okay, und du hast es dann trotzdem nochmal optimiert? Also so optimierte Sattmacher?
Genau, ich wollte einfach schlicht und einfach den Geschmack von Omas Plätzchen haben, aber dass man gleichzeitig nicht so viele davon isst oder braucht, weil es halt einfach, weil sie auch richtig satt machen. Und hab da was probiert. Also ich habe so super Sattmacher-Plätzchen gebacken mit Vollkornmehl mal, statt normalem Mehl, mit Erythrit statt dem Zucker, mit frischem Ingwer. Und dann habe ich noch Flohsamenschalen mit reingegangen. Das klingt jetzt völlig absurd.
Ja, völlig.
Aber kann man machen.
Gut, Vollkornmehl macht mir noch Sinn. Frischer Ingwer finde ich auch gut. Das macht mir gleich wieder so mehr Aromenküche. Aber Flohsamen, das finde ich schon ganz, ganz spannend.
Ja, Flohsamen haben halt einen extrem hohen Ballaststoffanteil, ne? Und da muss man natürlich auch viel trinken dazu. Also, dass es eben nicht zu Verdauungsproblemen kommt, sondern dass sie eben die Verdauung unterstützen. Flohsamenschalen und dann haben wir den frischen Ingwer habe ich einfach mit dazu genommen. Und bei dem Vollkornmehl habe ich es einfach mal drauf ankommen lassen und habe 100% Vollkornmehl. Es wird ja dann oft staubtrocken. Sind sie auch geworden.
Das finde ich aber schön, dass du das so sagst.
Aber trotzdem, gut, man könnte das auch mischen, dass man sagt, man macht 50% normalen, ja, 405er Mehl-Type. Die Type sagt ja immer was über den Mineralstoffgehalt übrigens, also es ist der Aschegehalt, wenn man es verbrennen würde. Und je geringer der ist, umso weniger Mineralstoffe stecken da drin. Und je höher der ist, also so ein Vollkornmehl hat keine Typenbezeichnung mehr, weil der war mal bei über 1000, ja, weil der das ganze Korn vermahlen wird. Also auch da hat man nochmal einen Ballaststoffanteil mit drin. Also die machen schon richtig satt. Man braucht aber auch was zu trinken. Aber ich muss sagen, sie waren besser als damals von der Maria.
Ach ja, irre. So.
Und auch deutlich sattmachender.
Ja, Achim, das hört sich alles super lecker an, aber weißt du was, wenn du das so ein bisschen
nicht. So, dafür bist du jetzt verantwortlich.
Ja, das schon. Das
lecker mal. Aber sie waren essbar. Also sie waren wirklich, also jetzt nicht so, dass man sagt, oh, da muss ich jetzt auch irgendwie 100 von haben.
Ja, aber da könntest du einfach ein bisschen Flüssigkeit zuführen. Also das wäre jetzt so mein Tipp für dem Ganzen, weil wenn man Vollkornprodukte nimmt, auch Vollkornmehle, wenn ich austauschen möchte, dann brauche ich einfach entweder Wasser dabei, Milch. Also ich würde jetzt einfach ein bisschen Milch in das Rezept mit reingeben. Und, also wenn du das ausprobierst, wahrscheinlich, also zu 80% werden sie dann nicht ganz so trocken. Und jetzt noch ein ganz wichtiger Tipp bei Mürbeteig, bei Butterplätzchen. Also, dass sie nicht so werden wie beim Paul. Das ist einfach der Teig. Und da machen ganz viele wirklich den Fehler, dass man wieder bei der Butter, die Butter muss kalt sein, wirklich auch untergeknetet werden. Da sind die kalten Hände von Frauen oder von Männern, ist egal wer, wieder gut, ja, wenn man die richtig kalt hat. Und dann darf der Teig nicht lang geknetet werden. Viele geben den wirklich in eine Rührschüssel und lassen den tot rühren und dann wird der mürber und dann irgendwann matschig und pampig und das mag ein Mürbteig nicht. Der will einfach ganz kurz zusammengefügt werden, dass er bindet, ja, und dann will er kaltgestellt werden und will seine Ruhe. Die Butter muss kalt sein, dass es wirklich das Korn umschließt, also egal, ob es jetzt Mandeln sind oder Mehl oder Vollkornmehl, damit der am Schluss, weil das Fett da drin, dieses Fett ist ganz essentiell wichtig bei so einem Teig, weil dieses Fett trennt dann die einzelnen Moleküle voneinander und durch das wird er ganz mürbe im Mund. Also so kann man sich das vorstellen. Dieses Fett trennt jedes einzelne Körnchen vom anderen und wenn man die backt, dann fällt der schön mürbe im Mund auseinander. Also nicht zu lange, nochmal kalt stellen und am Schluss ganz schnell noch ein bisschen mit Ei oder mit Sahne kann man auch. Ich nehme Ei, Eigelb, bestreichen und da kann man nochmal seinen extra Topper mit reingeben, egal ob es noch ein bisschen eine Prise Nelke ist oder ein bisschen Zimt und dann hast du wirklich ein Topping, das glänzt und ein Butterplätzchen sieht aus wie aus dem Bilderbuch, würde ich sagen.
Und so werden auch quasi die super Sattmacherplätzchen noch maximal schön und lecker.
Lecker, also da habt ihr dann alles. Ja, besser geht nicht, optimiert und optimierter.
Kurze Werbepause. Jetzt geht's weiter.
Ja, und das wichtigste Fazit, wenn man ein bisschen kreativ wird, also so wie der Achim jetzt, dann schmeckt auch die etwas gesündere Weihnachtsbäckerei richtig gut. Also ich probiere es auf jeden Fall aus und ich liebe es ja, wie du dich in solche Experimente, also jetzt Backexperimente reinstürzt. Aber während du Zutaten austauscht und die Kalorienbilanz optimierst, sehe ich in der Praxis oft, dass Leute nicht am Zucker scheitern, sondern schon viel früher. Bei den Basics, bei Dingen, die man ganz leicht richtig machen könnte.
Das stimmt. Und du hast ja eine richtig lange Liste mitgebracht. Dann erzähl doch mal, wo es in der Weihnachtsbäckerei wirklich schief geht.
Mit Biss. Antonina verrät uns, wie Gesundheit auch noch am besten schmeckt.
Das kleine Einmaleins der Katastrophenvermeidung von der lieben Antonina. Dann leg mal los.
Das finde ich sehr schön. Es reißt sich ja wirklich in der Küche keiner ums Backen und um die Patisserie und um Süße und Plätzchen und Brot, egal was.
Warum eigentlich nicht? Das habe ich nie verstanden.
Ich auch nicht.
Ich finde, das Selbstbewusstsein beim Kochen, ja, ne, um da mal gerade so einen Schwenk zu machen, ist ganz entscheidend.
Ja.
Also ich habe neulich auch hier was ganz schnell irgendwie zusammengerührt.
Mhm.
Ich war mir sicher, dass der schmeckt und es schmeckt der hervorragend.
Da müsst ihr einfach, ihr traut euch, wirklich.
Ich habe immer so die ganzen Komponenten im Kopf.
Ja.
Also egal, was es ist, aber dass ich alle Geschmäcker mit reinkriege.
Mhm. Und
also
dann kannst
Süße,
du?
Mhm. Bisschen Säure, dann Umami.
Ja, das. So. Du machst es echt gut, das muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch noch nie was gegessen, was nicht schmeckt. Also das muss ich auch so mal meinen.
Das ist so ein Hobbykoch, ne?
Ja,
ich bin Ernährungswissenschaftler.
Der macht schon gut, er macht schon wirklich gut. Aber jetzt kommt zu meinem, das hast du so schön gesagt, das kleine Backeinmaleins der Katastrophenvermeidung. Und ich glaube einfach, der allergrößte Fehler ist, dass man Rezepte nicht richtig liest. Also ich denke mal wirklich, weil viele fliegen da einfach so drüber, dann übersehen sie vielleicht die Gehzeit, die Kühlzeit, die Arbeitsschritte oder ja, was bräuchte ich denn eigentlich für ein Gerät dafür, um das zu machen oder reichen meine Hände? Und ja, genau davon hängt es eigentlich ab, ob es klappt oder nicht, weil ganz viele Teige sind einfach ein bisschen empfindlich und auch Cremes, wenn du die machst, und die brauchen einfach Liebe.
Wie ist es eigentlich bei den Teigen jetzt ganz grundsätzlich? Also jetzt bei den Plätzchenteigen, wenn du so einen Mürbteig hast, tut da auch die Standzeit gut? Also ähnlich wie beim Brot.
Ja, auf jeden Fall. Du kannst so Teige immer vorbereiten und lass sie einfach im Kühlschrank wieder ruhen. Eigentlich mag das jeder Teig. Also es gibt, glaube ich, keinen Teig, egal ob Pastateig, Brotteig, Plätzchenteig, Mürbteig. Jeder Teig liebt es, wenn er seine Ruhe hat.
Ja, aber warme Ruhe oder kalte Ruhe?
Also da kommt es immer ein bisschen drauf an, wie lange ich was gehen lasse. Bei Hefeteig ist natürlich eine warme Ruhe oder Zimmertemperatur. Kann aber auch im Kühlschrank sein, wenn ich sage, okay, ich brauche ihn erst morgen. Er soll wirklich sehr, sehr langsam gehen. Also da muss ich ein bisschen das Fingergefühl haben und auch mich ein bisschen einlesen, würde ich sagen. Aber grundsätzlich, Mürbteig kann ich super im Kühlschrank aufbewahren. Also da kann ich eine Woche im Kühlschrank aufbewahren, da passiert gar nichts. Wenn der luftig verschlossen ist, den kann ich immer wieder und kann jeden Tag ein bisschen was backen, wenn ich auch keine Lust habe, heute 1000 Plätzchen auszustechen zum Beispiel. Und das ist eigentlich ganz spannend.
Du hast ja kürzlich hier Stollen gebacken und da hast du auch empfohlen, dass man den nochmal so ein bisschen ruhen lässt. Und dann ist er auf die Fußbodenheizung kam der. Und der ging, also natürlich geht jetzt ein Stollenteig nicht so auf. Aber was sind die richtigen Orte, wo du sagst, naja, wenn Teig Ruhe braucht und Wärme, dass er nicht austrocknet, was würdest du da machen?
Ganz früher, also bei uns war es so, der war am Kachelofen in der Nähe gestanden einfach, wenn nicht jeder hat eine Fußbodenheizung. Nicht direkt im Ofen, um Gottes Willen, weil dann fängt er ja an zu garen. An der Seite, wo es um die, also so 30 Grad sind eigentlich super schön. Wenn du irgendwo in der Nähe bist bei einer Heizung, natürlich kannst du ihn auch im Backofen stehen lassen, bei 30 Grad ein bisschen anmachen, aber musst du auch nicht.
Also nicht auf dem Kachelofen.
Nicht
sonst
innen.
Sonst hat man quasi am nächsten Tag den Blabber in der Wohnung. Dann hat man so ein Teigmonster.
Das wollen wir nicht. Also das auf keinen Fall. Und wenn ihr Zeit habt, dann lasst es wirklich im Kühlen gehen. Das geht genauso. Ein Hefeteig kann ruhig mal im Kühlschrank stehen und am nächsten Tag erst verwendet werden. Mhm. Es darf einfach nur nicht übergehen. Das ist bei einem Hefeteig ganz wichtig.
Sonst und dann ein feuchtes Tuch drüber.
Dann also, feuchtes Tuch, genau. Und dann kannst du eigentlich nichts falsch machen.
Okay.
Oder halt luftdicht verpacken, wenn du jetzt härtere Teige hast. Wenn du jetzt einen Pastateig hast, dann würde ich eher sagen, okay, den musst du wirklich luftdicht verschließen, weil das wird sonst nichts. Ne? Das ist nicht so schön. Und der nimmt dann auch sehr gern den Geruch vom Kühlschrank an. Und das ist ja bei mir wirklich ein No-Go. Das wissen wir inzwischen auch schon. Ja, und Achim, liest du immer deine Rezepte? Oder wie machst du das immer? Sei mal ehrlich.
Ich lese, das ist mein ganz großes Problem, dass ich eigentlich nie Gebrauchsanleitungen und keine Rezepte lese, sondern immer so nur so drüber fliege und schon glaube, aus der Überschrift alleine auslesen zu können, dass ich es irgendwie besser weiß.
Ja, da bin ich ja froh. Schau. Aber
es wird trotzdem, na gut, außer wenn ich eine Küche oder sonst was aufbaue, so nicht nach Anleitung vorgehe, das wird meistens nichts. Das habe ich jetzt mittlerweile auch gelernt, dass man das streng irgendwie so nach
darf man schon mal
Rezept
lesen.
Machen sollte, nach Anleitung. Ja. Aber ich bin da auch, weil ich auch so ein bisschen experimentierfreudig bin, ich finde es immer ganz schön, wenn man da auch selber einfach probiert. Und auf jeden Fall.
Wenn man nicht gleich das perfekte Ergebnis erwartet an diesem Tag, wenn man sagt, okay, heute brauche ich wirklich das perfekte Butterplätzchen oder sonst irgendwas, dann kann man das gerne machen, weil auch Klassiker Nummer 2 sind Zutaten einfach blind austauschen. Das, was du jetzt eigentlich gemacht hast, das war aber nicht blind, weil das war ja mit Verstand, aber ohne Anleitung jetzt von dir, sage ich jetzt mal, lieber Achim. Wenn man blind austauscht, ist manchmal ja wirklich das Problem und manche Funktionen gehen dann einfach auch nicht mehr. Kannst du jetzt sagen, ich nehme heute fettarme Milch und Vollmilch, da passiert jetzt nicht viel. Oder auch bei Butter und Margarine ist der Unterschied jetzt nicht so groß. Aber wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich habe jetzt eine Kochbanane und nehme eine Banane, das ist dann schon essentiell. Und auch bei den Mehlen ist es so, wie du das auch erklärt hast mit dem Vollkornmehl, dass es dann trockener wird. Da muss man sich einfach wirklich ein bisschen damit beschäftigen und auch sagen, okay, was passiert, wenn ich diese Zutat jetzt nicht mehr nehme? Auch beim Zucker finde ich das ganz interessant, weil der ist ja nicht nur für den Geschmack, sondern auch für die Konsistenz, für die Bräunung. Und drum muss man das schon gewissenhaft machen und mit Verstand. Aber da kann man sich gern mal wie in die Laborküche setzen und ein bisschen ausprobieren. Es kommen bestimmt schöne Sachen dabei raus.
Das Backen ist halt doch ein bisschen Physik. Wer die Grundlage ignoriert, der backt dann Beton oder was auch immer oder Stahl.
Ja.
Was ist denn mit Hefe von Anno 78, die ich hinten im Vorratsschrank gefunden habe? Das ist nämlich auch sowas, als Zutat habe ich die immer irgendwie da, aber ich kann überhaupt nicht mehr sagen. Und mittlerweile lässt ja auch meine Sehkraft nach. Das heißt, ich erkenne dann auch gar nicht mehr, bis wann sind die eigentlich irgendwie haltbar oder man hat die Umverpackung irgendwie weggeworfen so und steht es auf jedem Würfelchen irgendwie drauf.
Es steht wirklich auf jedem Würfel, auf jeder Packung. Es gibt ja auch Trockenhefe, da muss man sich einfach nur mal auch damit beschäftigen, wie ist das Verhältnis, wenn ich Trockenhefe nehme oder frische Hefe, bitte. Schaut da auf jeden Fall hin. Und Triebmittel müssen einfach frisch sein. Also wenn da draufsteht, das Backpulver ist vor 3 Jahren abgelaufen und ihr euch dann wundert, warum euer Kuchen oder euer Keks oder sonst irgendwas nicht aufgeht, dann braucht ihr euch nicht wundern. Das funktioniert einfach nicht. Also das sind so Sachen, man kann Schokolade gern mal über den MHD nehmen, wenn die gut gelagert ist und da passiert einfach auch nichts. Ja. Das
heißt ja mindestens haltbar bis nicht frühestens tödlich ab.
Da gibt's viele. Hallo Schatz, tödlich ab. Aber da kommen wir noch in einer anderen Folge drauf. Also aber bei Triebmitteln ist es wirklich so, das müsst ihr machen, weil das bringt gar nichts. Und das ist ja auch schade, du gibst so viel Zeit und die Lebensmittel kosten ja auch und dann geht's nicht auf. Was machst du damit? Da backst du wirklich Beton, wie du das gesagt hast. Und ja, das wäre ja einfach schade, wenn es im Müll landen muss. Ja. Und was noch ganz wichtig ist, das möchte ich ganz kurz nochmal sagen, zu dem, ach, ich nehme noch ein bisschen hiervon oder davon, was wir hatten. Das macht das Backverhalten, die Struktur anders. Ja, das kann man wirklich probieren, aber das Grundgerüst, ja, das muss einfach immer konstant bleiben. Bitte daran nicht rumspielen. Und auch die richtige Temperatur ist entscheidend. Zum Beispiel Butter kalt, weich oder geschmolzen. Das hat Sinn, warum das im Rezept steht. Denkt da bitte immer dran. Also es steht nicht einfach so drin, nimmt Raumtemperatur Butter, sondern das hat wirklich Sinn. Und dann funktioniert es auch.
So. Ich muss nochmal drauf zurückkommen. Also ich habe hier für meine Kekse gerührt, wie ein Weltmeister in der Küche und so. Und habe dann auch immer parallel ein bisschen die Konsistenz natürlich geprüft. Ja. Wie ist das eigentlich mit dem Birkenzucker oder wie ist es mit dem Erythrit? Mhm. Aber kannst du eigentlich sagen, was muss eigentlich wie geknetet werden, damit es auch wirklich was wird? Also wenn man jetzt je nach Teigart da mal vorgeht.
Also wenn man das mal so über einen Kamm scheren kann, so vom Grund aus. Ja, so ein Basic ist einfach, das kann man sich merken, ein Rührteig eher lang und cremig schlagen, ja, gerade auch das Ei darf fluffig sein, das darf man richtig aufschlagen und da kann es auch nicht zu viel sein eigentlich. Dann gibt's den Hefeteig und der braucht's wirklich sehr kraftvoll, lang und wirklich auch, da dürft ihr eure Kräfte wirklich auch spielen, der will geschlagen werden.
Das ist quasi der Masochist unter den Teigen, ne?
Ja, wenn du das so sagst, dann ist es so, aber da braucht ihr nicht zimperlich sein, da könnt ihr mal alles rauslassen, was ihr wollt, da könnt ihr richtig reinhauen und dann wird er auch so wie so ein Babypopo. Und wirklich, der muss richtig schön nicht kleben, ein Hefeteig ist was sensationell Schönes und der ist eigentlich gar nicht so schwer. Und der in der Maschine, wenn der richtig geschlagen ist, dann siehst du auch, wann der fertig ist. Der klebt nicht mehr, ist weich, gibt nach, perfekt
einfach. Wie musst du denn Babypopo? Wie ist
das? Ja, so weich, so schön. Weich. Einfach. Okay. Entschuldigung. Gut. Dann gibt's noch den Biscuit. Der ist einfach wichtig, schön luftig. Ja, da will Luft rein. Du schlägst richtig das Eiweiß auf, das Eigelb auf und dann aber vorsichtig unterheben. Also du schlägst es richtig und am Schluss brauchst du aber wirklich die Luft. Bedeutet, du hebst das Eiweiß nochmal unter diese, oh, das samtige Masse und das ist einfach toll. Und dann gibt's nochmal sowas wie Muffins und so Schnellgebäck. Das braucht man auch nur kurz mischen und sonst hast du Zement einfach, weil das Mehl, umso länger du das schlägst in so einer Flüssigkeit, bedeutet, es wird immer klebriger und dann, ja, das ist so ähnlich wie bei Kartoffelpüree. Wenn du Kartoffelpüree zu lang schlägst, dann wird das so richtig kleistrig und das hast du bei solchen Teigen auch. Da kann man sich das wirklich so ein bisschen, ja, als Faustregel nehmen. Und dann gibt's auch bei der Form so ein bisschen was zu beachten. Also Form, Größe, wenn das nicht passt, dann ändert sich alles. Also wenn da steht, du hast eine 28er Form, klar kannst du dann auch eine 26er nehmen, aber natürlich kommt es immer darauf an, wenn ich jetzt eine Kastenform nehme und das ist dann viel höher wie die Runde, dann ist die Backzeit, die geht da alles anders. Das darf man nie vergessen. Also es macht alles Sinn. Ja.
Also jetzt live aus dem Leben, wenn ich quasi den Teig für einen Stollen beispielsweise habe, mache aber zwei draus, muss ich natürlich die Backzeit reduzieren,
danke,
damit da kein Brikett rauskommt.
Ja, so, also das ist genau das Wichtige an dem Ganzen und so muss man halt ein bisschen mit Verstand an das Ganze rangehen. Funktioniert nicht immer, ist auch nicht schlimm, wenn man mal einen Fehler macht, weil dann weiß man es beim nächsten Mal auf jeden Fall besser, aber da die Formen machen tatsächlich Sinn und machen auch ganz viel aus.
Ja? Wo wir gerade bei Formen sind, wie machst du das, dass dir die Hälfte vom Kuchen nicht in der Form kleben bleibt? Auch das passiert ja oft, ne, dass du dass der Teig da einfach irgendwie drin pappen bleibt oder so. Und
ja, aber das ist einfach auch schade, weil du machst dir so viel Mühe. Natürlich schmeckt er danach immer noch gut, aber das ist sowas, das ärgert einen schon ein bisschen. Und klar, es gibt Silikonformen und die müssen ja eigentlich so gut wie nie gefettet werden, außer beim ersten Mal. Denk dir mal dran, beim ersten Mal. Nach dem Kauf müssen sie gefettet werden. Das ist ein ganz guter Tipp.
Erstmal ausgespült und dann
gefettet. Ja, ausgespült, einmal gefettet und danach brauchst du eigentlich nie mehr fetten. Ja. Dann gibt es die Anti-Haftformen, die auch nicht. Und wir kennen das so, dass wir einfach ein Stück Butter oft durch die Form reiben und dann kommst du nicht überall hin und dann gibst du noch Mehl rein, schüttelt es aus. So geht es natürlich auch. Aber ich habe euch da später noch was richtig cool ist. Das ist mein Geheimrezept, sage ich mal so. Aber ich verrate es euch gleich noch in den Küchenhacks. Also das ist ein Gamechanger.
Okay, aber bevor du das verrätst, schlage ich nochmal das Rezeptbuch meiner Oma auf. Da sind nämlich so Angaben drin wie ein halbes Ei. Es gibt aber auch Eiergröße S, M, XL. Es gibt Straußeneier. Ne, da steht jetzt nicht immer Hühnerei dabei. Oder Wachtelei nehme ich auch an, dass das nicht irgendwie damit reinkommt.
Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und manche Rezepte geben die Eimenge tatsächlich mit einem halben Ei oder einem Gramm an. Und das ist auch super wichtig, weil ein M-Ei ist ja nicht wie ein L-Ei. Also es hat wirklich mit den Größen zu tun. Wir sprechen von einem M-Ei um die, also ich habe das als Richtwert immer so zwischen 50 und 60 Gramm. Davon kannst du ausgehen. Klar, da hat es ungefähr 7 Gramm Schale. Du musst jetzt nicht aufs Gramm genau. 50 bis 60 Gramm kannst du merken und dann, wenn du es wirklich einfach machst, sag immer, ein Ei, M, hat 20 Gramm Eigelb, 30 Gramm Eiweiß. So ist die Faustregel und es klappt eigentlich immer. Und das finde ich einfach gut, wenn man einfach mal ein Rezept umrechnen will. Man braucht jetzt dann nicht ins Handy ewig, sondern kann sagen, okay, ein Ei hat 20 Gramm Eigelb und 30 Gramm Eiweiß. Und dann kommst du immer mit deinem Rezept ganz gut drauf, weil jedes Rezept ist fast immer mit M-Eiern berechnet.
Und bei Eiern würde ich nochmal sagen, also da lohnt sich wirklich eine Bioqualität oder
völlig
Freiland. So.
Weißt du, was auch schön ist, wenn du so schöne Freilandeier hast oder wo du sie auch herkriegst, aber wenn die schön gefüttert werden, dann siehst du das auch richtig an dem Eigelb. Das ist manchmal orange, richtig dunkel fast schon. Ja. Und wenn du das in dein Biscuit eingibst, also das liebe ich immer, da kommt immer jeder zu mir und sagt, ach, dein Biscuit, wie kann der so gelb sein? Machst du da den Safran rein, wie in dem Kinderlied? Sag ich habe noch nie Safran genommen zum Backen und meine Kuchen sind wirklich, die Biscuit, immer so quietschig schön gelb. Und das ist einfach ein tolles Eigelb.
Quasi das Eigelb
und das macht so
glücklichen.
Ja, von schönen, glücklichen Hühnern. Und das macht wirklich viel aus.
Ich arbeite hier mal meine Liste mit den wichtigsten Fragen ab. Also Antonina, Umluft oder Ober-Unterhitze, welches Team bist du oder wo sagst du, ach, das frage ich mich immer. Also ich schätze es ja irgendwie so grob ein, ne? Aber wenn von unten dann Hitze kommt, ne, dann finde ich, dass der Boden dann irgendwie verbrennt. Oder also was mache ich?
Also gut, Umluft ist perfekt eher so für Plätzchen, Blätterteig oder für mehrere Bleche, weil du einfach die Zirkulation hast. Ja, das ist ganz wichtig. Und du hast ein gleichmäßigeres Backen. Ober-Unterhitze machen tatsächlich die meisten. Also es ist ganz lustig. Ganz viele schalten einfach auf Ober-Unterhitze. Die machen ihren Ofen an, Ober-Unterhitze.
Das muss irgendwie, muss das mal in einem so einem bestimmten Jahrgang in Backbüchern gestanden haben.
Ober-Unterhitze. Egal, ja, was du in den Ofen, die haben 30.000 Programme. Die Öfen haben ja heute alles. Ober-Unterhitze.
Ja. Das hat, also übrigens, weil das ist, manchmal ist das echt ein Generation-Ding, dass es irgendwie jetzt mit drin stand. So ein Generation-Ding ist es auch übrigens mit Vanille. Mhm. Es gibt so, also so, wer so Jahrgang 80 rum irgendwie geboren ist, also so ein Kind der 90er irgendwie ist, dann ist es tatsächlich so, dass damals viele Produkte mit Vanille waren, also Vanillearoma und so, da kam das irgendwie so groß irgendwie auf. Und wenn man natürlich diese Phase hat, also dass man, ne, diese, als Kind diese orale Phase, man fängt an selber sich was in den Mund zu stecken, dass man da eine besondere Vorliebe für hat. Ja. Und deshalb mögen von uns, also aus der Zeit, mögen dann besonders viele gerne Vanille. Und wahrscheinlich war das auch so mit der Ober- und Unterhitze, dass es damals irgendwie so in den Backbüchern irgendwie drin stand oder in den Kochbüchern, Ober- und Unterhitze, und dann ist es so drin. Ich merke das auch bei meinen Eltern.
Wirklich, ganz viele.
Also Luft kennen die irgendwie gar nicht.
Nee, also es geht natürlich beides. Ober- und Unterhitze funktioniert auch. Da müsst ihr aber wirklich aufpassen, wenn ihr jetzt mehrere Bleche drin habt, macht das gar keinen Sinn. Habt ihr jetzt zum Beispiel einen empfindlichen Kuchen, dann ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Gerade so ein Biscuit, wird der von oben und unten, weil der ist ja oft in einem Backring, das ist nicht schlecht, weil die Hitze bis zur Mitte dann durchdringt. Das finde ich jetzt, kann man auf jeden Fall machen. Aber was ihr bei Umluft einfach wissen müsst, die wirkt heißer. Also ihr könnt es nicht gleich einstellen. Wenn da steht 200 Grad Ober-Unterhitze, ist es nicht 200 Grad Umluft. Also die Umluft wirkt immer heißer, also immer so 20 Grad mindestens runterstellen.
Und das Letzte auf meiner Muss-ich-Antonina-Fragen-Liste, der Hefeteig. Also das ist ja quasi ein Endgegner-Teig, so kann man das so sagen, mit der modernen Sprache. Was machst du, dass der immer gelingt? Also Hefeteig ist auch so ein Mysterium. Mhm. Ne? Wird er was, wird er nix?
Guck
mal
ja
10-mal rein.
Gerade schon mal kurz angeteasert, würde ich das mal meinen. Aber wenn man ehrlich ist, ein guter Hefeteig ist gar nicht schwer. Also du brauchst die Grundzutaten, die gut sein müssen. Die Butter, auch das Ei. Ich finde das immer wirklich essentiell wichtig, weil das siehst du am Schluss auch beim Produkt. So, gute Produkte, kommt ein gutes Endprodukt raus. Wir fangen mal ganz anders an. Wir geben die Zutaten in die Schüssel. Und dann kommt ja oft, wir machen einen Vorteig, wir machen das nicht. Wenn ich einen Sonntagshefezopf backe, schmeiße ich alles in meinen Rührkessel.
Du backst einen Sonntagshefe, kannst du den auch mal weiterreichen?
Ja, wenn du magst, bring ich dir den wirklich. Mach den. Aber ich liebe den. Geht so einfach. Bedeutet, du schmeißt alles in deine Rührschüssel. Das Einzige, was du beachten musst, ist, die Hefe will nicht mit dem Salz in Verbindung kommen. Salz killt die Hefe, sage ich mal. Ist nicht so, aber hemmt das Aufgehen natürlich. Also das separat in der Schüssel, eins links, eins rechts. Und dann alles zusammenschlagen. Ich mache keinen Vorteig, ich mache gar nichts und es wird funktionieren. Das Wichtige ist jetzt, wenn man das schlägt, 8 Minuten volle Pulle gegen die Wand in der Rührschüssel. Nee, ehrlich, das will richtig geknallt werden. Da drin, pum, pum, pum. Und das dauert auch. 8 Minuten kannst du dem geben. Und du siehst, das war jetzt auch echt interessant, weil dein Papa, wo wir den Stollen gebacken haben, das war erst vor 2 Tagen, dann kam er und hat gesagt, oh, jetzt ist er zu nass. Sag ich, du, die 8 Minuten sind nicht rum, warte. Und auf einmal siehst du, wie sich nach dieser Zeit dieser Teig wirklich auch verändert, die Struktur. Und am Schluss, wenn es ein guter Teig ist, dann klebt nichts mehr an der Schüssel, es klebt nichts am Knethaken. Und das ist das Tolle, dann ist dein Teig einfach wie ein Babypopo, wie ich es gesagt habe, weich, irgendwie elastisch, irgendwie auch nicht. Und dann ist er perfekt. Ein Hefeteig funktioniert immer.
Ja, so. ich hab da auch zu dir gesagt, es ist wie abgebrannt.
Mhm. Ne? Also, ja, das sieht aus wie so, abgebrannt, ja.
Es gibt den Brandteig und dann schlägt man den so lange, bis der sich vom Schüssel Brand löst.
Vom Boden, ja, genau. Von der, also du brennst den ab bei Hitze, damit die Feuchtigkeit rauskommt, der Brandteig.
Ach so.
Also ich erkläre euch ganz kurz den Brandteig, dass wir das einmal auch haben. Ja, auch dir. Also du hast einen Grund, entweder Milch oder Wasser, ich mache es gern mit Milch, kochst das Ganze mit Butter auf und danach kommt wirklich dein Mehl sturzweise in den kochenden Vorsud, Milch, was auch immer du hast, was du machen willst, süß oder salzig, und dann wird es gerührt. Dann sieht es erst so aus wie ganz klumpig, wie so eine Mehlschwitze, ganz seltsam, irgendwie verbindet sich das Mehl nicht und du rührst so lange, am besten mit einem Kochlöffel oder irgendwas, bis sich das Ganze bindet und du siehst richtig, drum heißt es abgebrannt, am Boden bildet sich so ein weißer Film und das ist das Abbrennen des Teiges. Und dann am Schluss hast du wirklich einen kompakten Teig, da wo die Feuchtigkeit rausgeht, das Mehl verbindet sich mit der Butter, mit der Flüssigkeit und du hast einen perfekten Brandteig. Und der muss auch abgebrannt werden, sonst funktioniert es nicht.
So, jetzt wisst ihr, warum die Antonina Müller damals mit ihrer Ausbildung mit Bravour ausging. Du warst Landes, ne? Warst du nicht?
Ja, Bayerns Beste. Ich hab
auch, Bayerns Beste.
Aber das will man immer nicht so sagen.
Ich sag's ja, aber du warst Bayerns Beste.
Ja, Köchin. Also Ausbildung habe ich damals als Beste abgeschlossen, ja.
Stark.
Ja,
stark.
Aber ist schon lange her. 2009.
Aber mach nochmal weiter, also wie der Hefeteig dann richtig gut wird. Aber ich muss dann ist er in der Schüssel?
Dann ist er in der Schüssel, dann hat er sich gelöst und du merkst richtig, wie die, also das merkt jeder, die perfekte Konsistenz, er klebt nicht, der ist genau richtig, nicht trocken. Und falls ich dann mal sage, okay, das kommt immer drauf an, also Hefeteig kann auch wirklich sein, mein Mehl ist vielleicht ein bisschen nässer gewesen, das weiß man nicht, man kann ja in keine Packung reinschauen, dann einfach ein bisschen Mehl nachgeben oder... Ja, oder auch weglassen, aber du siehst es dann, wenn er sich bindet. Also anders kann man es nicht erklären, das ist ein bisschen Gefühl. Und dann lässt er ihn einfach gehen, dann will er einfach seine Zeit haben und dann wird er nochmal zusammengehauen und gefaltet oder gezöpft oder was du damit machen möchtest. Und dann wird er nochmal ein bisschen gehen gelassen, schön mit Butter eingestrichen und dann wird er gebacken. Und das ist einfach ein wunderschönes Produkt am Schluss.
Aber gibt es da sowas wie so einen Einsteiger-Hefeteig-Test?
Ja, genau. Also wenn der Teig dann geschlagen ist, dann kannst du einfach mit Finger reindrücken und kommt die Delle dann so langsam zurück. Also du siehst richtig, wie gemütlich er rauskommt, wieder in die perfekte Situation. Dann ist er einfach perfekt. Also kommt er ganz schnell zurück, dann ist er eigentlich noch zu frisch und bleibt sie einfach wirklich drin stehen, dann ist er eigentlich übergangen. Also das kann man
und
sich so merken.
Und was mache ich dann?
Also wenn der Teig übergeht, die Hefe, wenn er zu lang steht, dann ist es einfach zu viel Luft und es fällt dann einfach auch zusammen. Also die Hefe übergeht, bedeutet, wenn ich das Produkt dann backe im Ofen, dann ist es einfach so, dann geht die Luft eigentlich fast alles raus, weil die macht nicht mehr das und dann fällt er zusammen und dann ist er oft ein Betonklotz.
Dann machen wir ein Notfallrezept jetzt aus der Hüfte so. Was mache ich dann, wenn er übergangen ist? Ich habe einen Fehler gemacht.
Du
dass
kannst
ich nicht wegschmeißen muss.
Ja, das ist eine echte gute Frage, aber ich würde vielleicht dann nochmal einen Hefevorteig machen und versuchen, den einzuarbeiten, aber das kann ich nicht versprechen.
Ist übergeht auf jeden Fall, euren Teig nicht.
Nein, bitte nicht. Aber es passiert wirklich sehr, sehr selten, dass er übergeht, außer ihr schüttet da jetzt heiße Milch da mit drauf oder irgendwas. Also eigentlich ist es sehr, sehr selten. Und in dem Moment, wo das schön aufgegangen ist, kann man wirklich auch backen und dann seid ihr immer auf der sicheren Seite. Und wenn nicht, wenn er sagt, okay, ich habe jetzt gar keine Zeit, stellt ihn lieber nochmal in den Kühlschrank und dann passiert auf jeden Fall gar nichts. Ich habe noch so 2, 3 Tipps, wenn du das noch extra, also so extra Tipps, das finde ich ganz cool, für flachere Kuchen, weil, also das hat jetzt nichts mit dem Hefeteig nur zu tun, bedeutet, oft ist es ja so, da geht's in der Mitte wie so ein Maulwurfhügel auf, wenn du dein Biskuit backst oder irgendwas, da kannst du einfach, kennst du diese Backnadeln, also wo du auch für Buttercreme Rosen nimmst oder irgendwas, das hat fast jeder daheim liegen. Das ist so ein Plättchen und das kannst du unten mit reinlegen und durch die Spitze backt sich der Teig wirklich schön und du hast so einen ganz flachen Boden. Und das ist echt schön, auch der Kuchen bleibt flach und dann kommt nicht so dieser Maulwurfhügel raus. Und das finde ich ganz spannend.
Das ist mir neu.
Ja, genau. Und auch für Biskuitböden, wenn du die backst, nimmst du die raus und drehst gerade um. Das ist ganz wichtig, weil dann kommen wir immer, wie kriegst du denn deine Torte oben so glatt und hin und her? Das ist einfach der Boden. Bedeutet, du drehst es um, der Boden drückt sich nochmal hin, also die Oberfläche drückt sich dann auf die Arbeitsfläche und oben ist ja eh ein schöner Abschluss und dann hast du oben und unten.
Also der reißt nicht aus?
Nee, dann reißt nichts aus. Das ist auch nochmal so ein Mini-Tipp und Zahnseide statt Messer finde ich noch gut. Bedeutet, es gibt ja diese Kuchenschneidgeräte, braucht jetzt nicht jeder kaufen zu Hause. Dann kannst du einfach sagen, statt meinem Sägemesser, da flockt er oft so aus. Dann nimmst du einfach Zahnseide oder einen Garn, so ein ganz dünnes, funktioniert auch tipptopp und du kannst richtig schöne Biskuitböden schneiden. Da wird die Prinzregententorte nochmal ein anderes Level, sage ich euch.
Ehrlich, mit der Zahnseide?
Klar, jetzt brauchst du nicht extra was kaufen. Und das finde ich ja immer schön, wenn man aus was Einfachem was noch herstellen kann.
Und du hast mal irgendwie gesagt, Form auf den Rost und nicht aufs Blech. Was ist da dran?
Ja, das bedeutet einfach, ganz am Schluss, wenn du es rausnimmst, ein Kuchen oder ist ja egal, was du backst, das schwitzt einfach. Mhm. Bedeutet, stellt es gibt diese Kuchenröste, wie sagt man es, um Gottes Willen, sagst du mir?
Kuchenrost.
Die machen Sinn, bedeutet, Luft zirkuliert, kühlt schneller ab und gleichmäßig. Ja. Und manche Sachen, die muss man aus der Form nehmen, direkt nach dem Backen und manche eben nicht. Lest eure Rezepte. Das ist wirklich nochmal so ein ganz wichtiger Tipp, gerade beim Käsekuchen, wenn sich manche dann schimpfen und denken, oh nee, jetzt ist er wieder gerissen, der schmeckt zwar genauso gut. Überlegt, muss er drin bleiben oder nicht?
Na, wenn da die Kuchen und Plätzchen nicht gelingen, dann weiß ich auch nicht mehr. Wenn ihr euch gleich noch in der Küche ausprobieren wollt, dann doch mit diesem einzigartigen Erfolgsrezept.
Ist das Beste. Unser Erfolgsrezept der Woche.
Ja, Achim, jetzt haben wir vorhin deine Rezepte gehört und natürlich habe ich da auch noch so ein bisschen meinen Input gegeben. Aber jetzt machen wir wirklich, also den allerbesten Weltstollen will ich jetzt nicht sagen. Das ist ja wirklich Geschmackssache. Nee, weil jeder schmeckt. Aber ich finde, er ist wirklich super.
Ja, also auch da, meine Schwiegermutter macht auch einen sensationellen Stollen. Aber heute machen wir mal die Stollen-Sensation. Ja. Und der wirklich wahnsinnig gut schmeckt. Ich habe ihn ja schon probiert.
Ja. Das
und er
schön.
Muss ja auch ein bisschen liegen und so, ne?
Ja.
Aber heute the sixth Stollen Sense. So kann man es eigentlich. Und zwar machen wir den Geist des Vergangenen, des Gegenwärtigen und des zukünftigen Weihnachtsstollens. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt hier nicht an, groß Kalorien zu zählen. Da sitzen wir an Ostern noch hier, ja. Wenn es um den Stollen geht, der ist nämlich sehr reich. Mm. Wir machen einfach den besten Stollen aller Zeiten. Und orientieren uns an deinem Traditionsrezept, an einem Familienrezept und das quasi mit dem ganzen geballten Wissen deiner Familie und dass wir quasi einen Stollen backen, gegen den eigentlich niemand was auszusetzen hat. Das würde ich jetzt mal so sagen. Also
ja.
Genießen und den Stollen quasi des guten Gewissens, dass wir den auch so...
Das finde ich auch wirklich schön, weil es gibt echt mal so einen Tipp auch von mir. Manches muss man einfach so lassen, wie es ist und dann auch mal genießen und da auch keine Kalorien zählen, weil sonst nimmt man sich ja alles irgendwie weg. Das wäre ja schade drum.
Kann Genuss denn Sünde sein? Ich würde sagen, nein.
Nein. So, jetzt kommen wir zum Rezept. Wir brauchen Rosinen. Orangeat, Zitronat, auf keinen Fall kann man das irgendwie weglassen bei einem Stollen. Gemahlene Mandeln und das Ganze, das ist das Tolle, eine Nacht richtig schön in Rum einlegen. Man kann das auch weglassen, den Rum, wenn man sagt, okay, man verträgt es nicht, man möchte es nicht. Aber das ist schon sensationell und meine Mama bringt immer so einen schönen Rum mit aus Slowenien und legt es da ein. Und ich finde, die Früchte riechen dann einfach schon so richtig, richtig gut. Ja, dann mache ich als Geheimtipp noch so ein bisschen die Schale von der Zitrone mit rein und lege das auch mit über Nacht ein. Also eine frische Bio-Zitrone, wirklich die Schale abnehmen, bisschen klein hacken und damit rein, gibt nochmal so eine frische Note und das mag ich, das peppt das Ganze noch ein bisschen auf. Dann gibt es Mehl, Hefe, also es ist die Grundzutat wieder.
Welches also Mehl nimmst du da, also welche Mehltype?
Du kannst so wirklich 405er normales, was jeder daheim hat, da brauchst du nicht zaubern, das reicht. Mein Opa hat immer Rosenmehl genommen, ist um einiges teurer und der hat da drauf geschworen, der hat gesagt, das ist alles, jedes Plätzchen, jeder Teig wird besser. Also ist auch wirklich sehr, sehr gut, probiert das mal aus, macht echt auch einen Unterschied, aber es ist halt so ein bisschen feiner. Gut, dann brauchen wir Hefe, dann brauchen wir etwas Milch, lauwarm. Das braucht man für die Hefe, dass die ein bisschen besser geht. Dann braucht man Butter, Weidebutter wieder, finde ich ganz wichtig und schmeckt auch um einiges besser. Ein super leckeres Freilandei von einem glücklichen Huhn. Zucker und ein bisschen Vanillezucker und ich nehme da immer den von mir, wo ich in einem Glas habe und gebe da noch ein bisschen was rein, kannst du ja auch kaufen. Aber ich finde, das macht nochmal so die Extranote. Dann Zimt, Kardamom und Muskat. Und das Ganze wird wieder zum Hefeteig gemacht, bedeutet, ich gebe das Ganze in eine Rührschüssel und da mache ich es ein bisschen anders, wenn ich es nicht ganz so lange gehen lassen will, da mache ich mir wie so einen kleinen Vorteig in der Schüssel. Bedeutet, ich mache eine Mulde ins Mehl und gebe da die Hefe mit dem Zucker rein und der lauwarmen Milch und lasse das einfach mal 15 Minuten stehen. Und dann siehst du das schon, wie das arbeitet. Und dann gebe ich, geb ich den Rest dazu und lässt das dann Salz wieder weg von der Hefe, ganz an die Seite. Und dann lasse ich das Ganze schlagen. Wieder um die 8 Minuten. Das klappt echt gut. Die 8 Minuten ist so eine Faustregel. Ich habe das seit der Domrep, da habe ich mal mit zwei Bäckern gearbeitet und die haben mir das so irgendwie eingeflößt und es funktioniert wirklich. Also dieser Teig, ein Hefeteig, in 8 Minuten ist er eigentlich perfekt. Dann wird er geschlagen, dann wird er weggestellt und abgedeckt und einfach ruhen lassen. Du kannst ihn gerne auch über Nacht im Kühlschrank ruhen lassen, am nächsten Tag nehmen und dann formst du den, du rollst ihn so mit einem Teigroller aus und dann kommt auf die eine Seite, drückst du mit diesem Teigroller einmal rein, schlägst den zusammen und das ist dieser typische Stollenform. Ja.
Ah, das ist der Stollentrick.
Also du rollst es aus wie so ein Fladen, nicht zu weit, darf schon dick sein, ja. Und dann drückst du auf der einen Seite wirklich nur so ein bisschen rein, klappst es um, legst es aufs Blech und dann wird das so gebacken. Bei 200 Grad ungefähr, kommt natürlich auf die Größe drauf an. ja, ich würde sagen so 40, 45 Minuten, wenn er nicht, also dass er nicht zu dunkel wird. Man braucht schon Hitze, so ein Hefeteig braucht einfach Hitze. Dann wirklich abdecken mit einer Alufolie oder irgendwas oben drüber, ein Deckel, ein anderes Blech, damit die Hitze nicht direkt, weil dann wird er zu trocken und das wäre dann einfach schade. Aber es ist auch nicht schön, wenn er nicht durchgebacken ist, weil dann ist er einfach teigig und sehr mastig und das wollen wir natürlich auch nicht. Ja, dann nimmst du ihn raus und jetzt kommt halt nochmal das Extra, was für die Kalorien nicht so gut ist, aber da kommt wirklich nochmal flüssige Butter oben drauf, wenn er warm ist, weggestellt, dann kommt nochmal, also du kannst es zweimal machen, einmal reicht, aber Puderzucker nochmal drauf und dann luftdicht verpackt und dann ist er eigentlich erst nach ungefähr 2 Wochen, 3 Wochen ganz perfekt. Er geht auch schon gleich nach dem Ofen, aber nach der Zeit ist er perfekt.
Und dann am besten Glöckchen dran machen.
Und dann schmeckt er noch besser.
Dass da keiner rangeht.
Das stimmt.
Und man nascht, sondern dass man den wirklich...
Ja. Bei uns ist am ersten Tag der erste immer meistens schon weg, weil das ist halt so schön. Du machst diesen Backofen auf und dann riecht dein ganzes Haus, die Wohnung, egal wo du bist, riecht nach diesem Stollen.
Also ich nach Rum, wie ich das gehört habe.
Ein bisschen nach Rum, aber das gehört einfach rein. Du kannst es auch weglassen, aber dieser Rum, probiert das mal aus, wenn die Früchte so eingelegt waren. Das hat nichts mit dem zu tun, wenn das gebacken ist, schmeckt es überhaupt nicht irritierend oder zu scharf. Das ist wirklich so ein Aromageber. Es gibt ja auch so extra, wo du sagst, so ja. Rumaroma. Und das schmeckt einfach toll. In dem Teig immer. Ich gebe auch im meisten Biskuit, gebe ich so einen Schuss so Strohrum mit rein, weil das einfach das Ganze nochmal harmonisiert. Das ist echt toll. Ja, und wenn das dann schon so riecht, dann kommt eh jeder ums Eck. Also einer schafft es nie bis in die Dose, würde ich sagen. Der wird immer gleich gegessen, schmeckt aber auch gut.
Und wo lagere ich denn?
Am besten kühl verpackt. Einmal ummantelt wäre gut. Alufolie ist auch gut, ich weiß, es ist nicht so nachhaltig, aber der braucht einfach luftdicht und kein Licht wäre gut. Und dann kannst du den super in den Dosen lagern und dann holst ihn raus, verpackst ihn schön und ihr habt alle ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk. Ich habe schon gesagt, das werde ich dieses Jahr machen. Von mir kriegt keiner ein Weihnachtsgeschenk jedes Jahr. Gibt es irgendwas, was schwachsinnig ist? Dieses Jahr gibt es einen Stollen für alle. Jeder freut sich.
Kalorien
gibt es einfach.
Es war reich.
Ja, aber
ein sehr reichhaltiges Geschenk.
Ja gut, ich könnte direkt in die Weihnachtsbäckerei jetzt eintauchen, Achim, aber vorher gibt's noch unsere Kategorie der Woche. Diesmal widmen wir uns einem Trick, der so unscheinbar klingt, aber beim Backen wirklich Welten verändert, versprochen.
Foodhack der Woche. Schnell, smart und lecker.
Ja, ich sag's direkt. Wer viel backt, hat irgendwann mindestens ein traumatisches Erlebnis mit einer Form, aus der nichts mehr rauskommen wollte. Also es geht mir auch so, egal ob beim Google-Hupf, bei den Madeleines, bei Herzchenformen oder diese fiesen, filigranen Weihnachtsformen. Die hängen ja auch immer irgendwo mit drin. Irgendwas bleibt einfach immer kleben. Und wenn man so ist wie ich, wo da wirklich ästhetisch ein Problem damit hat, wenn es nicht geht, wenn man ordentlich vorbereitet sein möchte. Und irgendwann hat man ja so einen kleinen Konditor-Trick auch mal aufgeschnappt von jemandem. Und den mache ich immer. Das ist einfach brutal gut, eine Anti-Haftcreme. Kannst du die vorbereiten? Besser geht's nicht.
Das ist im Grunde der einfachste Küchenhack der Welt. Man nimmt einfach zu gleichen Teilen Mehl, neutrales Öl und Butter, zum Beispiel je 50 Gramm, und verrührt das zu einer cremigen Paste. Fertig. Das ist die Grundlage für das, was Konditoren benutzen, wenn es wirklich drauf ankommt.
Ja, jetzt haben wir es verraten. Und das Spannende daran ist einfach, diese Mischung funktioniert besser als alles, was man irgendwie einzeln benutzen würde. Butter allein brennt manchmal an oder bleibt so fleckig. Öl rutscht beim Backen manchmal weg. Mehl haftet oft nicht flächig genug. Oft sind irgendwo Löcher. Aber kombiniert man das alles drei zu einer Paste, die beim Backen richtig stabil bleibt. Sie verbindet das Fett und die Stärke so, dass der Teig beim Erhitzen einen ganz dünnen Film bildet und genau der sorgt dafür, dass nichts anklebt und keine Löcher entstehen.
Man braucht nur eine hauchdünne Schicht, wirklich nicht klatschen, sondern ausstreichen, am besten mit einem Pinsel, gerade bei Formen mit Rillen, Mustern, Sternspitzen oder diesem klassischen Gugelhupfkranz, das ist Gold wert. Und die Creme funktioniert wirklich bei jeder Form, also Metall, Messing, alten, emaillierten Formen, Silikon beim ersten Einsatz, sogar bei Anti-Haftform, wenn man auf Nummer sicher gehen will.
Ja genau, und sie spart Geld und Nerven. Kein Backpapier-Zirkus, keine ich klopfe mal den Boden raus Aktion und man muss nicht erst überlegen, ob eine Form gefettet oder ausgestaubt gehört oder werden muss. Die Anti-Haftcreme deckt einfach alles ab, egal ob Rührteig, Mürbteig, Hefeteig oder Biskuit. Achim, das hört sich ein bisschen an wie eine Verkaufssendung, das gefällt mir
richtig
gut.
Ja, genau. Man kann sie im Kühlschrank mehrere Wochen lagern, am besten in einem Schraubglas, einmal anrühren und du hast die halbe Adventszeit ausgesorgt.
Für mich ist das einer der effektivsten tiefsten kleinen Tricks, weil er genau da hilft, wo es sonst so scheitert. Beim Stürzen. Und spätestens, wenn man den perfekten Google-Hupf dann aus der Form nimmt, da kann man einfach nur glücklich sein. Keine Ecke fehlt, nichts ist abgekracht und dann gehört diese Creme einfach in dein Standardrepertoire.
Ja, absolut. Nichts ist deprimierender, wenn man wirklich irgendwie sowas Schönes gebacken hat und dann am Ende bricht ein Zacken aus der Krone.
Jetzt passiert es keinem mehr. Ihr könnt das alle nachmachen und es funktioniert immer und ihr werdet wirklich sehr, sehr Freude damit haben.
Chili Vanilli, der Foodreim der Woche.
Bevor wir gleich langsam aus unserer Weihnachtsbäckerei aussteigen, haben wir uns gedacht, wenn schon Teig überall, Zimt in der Luft und meine Versuchsküche am Anschlag, dann fehlt noch ein kleiner poetischer Abschluss. Also haben wir ChatGPT gebeten, aus all dem Mehl, den Mandeln und den Experimenten einen kleinen Reim zu kneten.
Denn gereimt merkt sich's einfach besser. Wenn Teig sich formt und leise knackt, hat jeder Keks ein Herz, das backt.
Und zeigt uns still, was wirklich zählt, nicht nur das Gramm, das man ersetzt und wählt.
Denn manchmal macht ein Tausch viel Sinn, doch Kindheitsrezepte tragen Gewinn.
Ob Erythrit oder zuckerfein, am Ende soll's vor allem deins ganz sein.
Oh, also mir gefällt der einfach gut. Jetzt muss ich es wirklich sagen. Und damit sind wir mit unserer kleinen Backexpedition auch schon am Ende, leider.
Ja, und vielleicht bleibt hängen, man kann in der Weihnachtsbäckerei wirklich einiges schrauben und optimieren, aber man muss nicht. Entscheidend ist, dass es schmeckt und dass man weiß, warum man etwas austauscht.
Ja, die Rezepte und alle Tipps packen wir natürlich wieder in die Shownotes. Wenn ihr etwas nachbackt, sagt uns doch gerne Bescheid oder schickt uns doch auch gerne mal ein Bild auf Instagram. Wir freuen uns da wirklich sehr, sehr drüber und wir freuen uns auch auf positive Ereignisse und wenn es bei euch klappt.
Genau, und nächste Woche gibt's wieder ein ganz neues Thema. Bis dahin viel Spaß beim Backen.
Macht's gut.
Tschüss. Ciao. Bei Ernährungswissen mit Biss.
Das war Is. Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.